Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. Mit dieser Folge endet die kleine Serie Talk to the Prof, in der es um die Frage geht, wie Menschen mit Musik ein gutes Leben verwirklichen können und daran anknüpfend um die Frage, wie LehrerInnen das Fach Musik in der Schule unterrichten können, wenn sie ihren SchülerInnen Wege zu einem guten Leben aufzeigen wollen. Die Kulturwissenschaftlerin Prof. Dr. Barbara Hornberger hat zu diesen Fragen einiges zu sagen und daher übergebe ich nun direkt an die Studierenden, die sie interviewt haben.
Bevor wir gleich Frau Hornberger mit in den Podcast holen, nehmen wir euch erstmal mit und stellen euch kurz vor, worüber wir gleich sprechen wollen. Wir haben uns nämlich im Seminar mit einem Text von ihr beschäftigt. Der trägt den Titel »Was wir uns einbilden«. Da stellt Frau Hornberger die Perspektive der Cultural Studies auf die Musikpädagogik vor. Und wir hatten dann die Gelegenheit, ihr dazu ein paar Fragen zu stellen. Ihr hört gleich auch noch Nils, der hatte sich auch mit dem Text beschäftigt, war aber beim Gespräch dann nicht mehr dabei. Frau Hornberger beginnt ihren Text mit einer Beobachtung oder einer Problemstellung. Und die wird am deutlichsten, wenn man da die Beispiele nennt, die sie nennt. Nämlich solche Glaubenssätze wie Musik macht uns glücklich, Musik macht schlau, Musik ist existenziell notwendig für uns und Musik ist das eigentlich wahre, schöne und gute. Und sie sieht da das Problem, dass die Bedeutsamkeit von Musik zu einer Glaubensfrage wird und man einfach in die Wirkung der Musik vertraut und dann weniger Streben nach Weiterentwicklung hat. Und sie sagt, eigentlich haben wir die Verantwortung, an uns selbst und auch an die Musik laufend Fragen zu stellen. Zum Beispiel auch, wie, wann und von wem wird überhaupt definiert, was wahr, schön und gut ist? Und liegt dieses wahre, schöne, gute auch in allen Formen von Musik vor oder schließen wir da vielleicht bestimmte Formen von Musik schon aus? Es ist nämlich so, dass Traditionen in unserem Musikbegriff einfach vorhanden sind. Allein in unserem Alltagsverständnis von Musik oder in der Art, wie wir Musik aufschreiben, finden sich schon Traditionen, die dann einfach in uns weiterleben. Und es ist eben wichtig, sich auf diese Tradition laufend hin zu überprüfen. Und dabei können die Cultural Studies eine wertvolle Perspektive bieten.
Dabei ist natürlich der Kulturbegriff essentiell und wird ganz klar abgegrenzt von dieser Kanonperspektive oder dieser Ansicht, dass es sozusagen eine Sammlung von, ich zitiere, großen Werken gibt, sondern vielmehr wird hier ein Fokus auf diesen Prozess gesetzt, bei dem Menschen oder ich sag mal die Menschen, die zum Beispiel Musik hören oder wahrnehmen, diese Erfahrung halt so eine bestimmte Bedeutung zuschreiben. Also diese Bedeutungszuschreibung ist hier essentiell. Diese Erfahrung kann natürlich sozial stattfinden auch und durch diese Bedeutungsproduktion entsprechend dann kann auch so eine soziale Identität dann ausgebildet werden. Natürlich gibt es da auch dann Folgen, wenn man sich dann Musik wirklich anguckt. Auf der einen Seite in der populären Kultur finden natürlich dann auch dort Bildungsprozesse statt. Also Popkultur erlangt auf eine gewisse Art so ein emanzipatives, ja, selbstermächtigendes Potenzial. Denn wenn man dann wirklich mit so einer Betrachtung rangeht, dass man sagt, okay, die Bedeutung liegt nicht primär nur im Werk, also so eine Werkorientierung, sondern vielmehr in dieser Aneignung der Rezipientinnen und somit auch in der Zirkulation des Gehörten und dann vor allem aber in der Bedeutung, die dann der entsprechende Hörer oder die Hörerin dem Ganzen zuschreibt. Und somit werden natürlich geht man weg von diesem passiven Verständnis und sagt, ja, okay, diese Rezipientinnen werden zu AkteurInnen. Für jeden Einzelnen wird dann dieser kulturelle Gegenstand mit ihrem eigenen Leben auch verknüpft. Also es findet hier eine Fusion irgendwie statt von dem Wahrgenommenen, aus der Umwelt und dem eigenen Leben und der eigenen Lebenswelt. Und somit kann man auch formulieren, wirklich Kultur als Bildung, dass man sozusagen hier darunter versteht, dass es eine Form ist, sich produktiv mit der Welt ins Verhältnis zu setzen. Im nächsten Kapitel beschäftigt sich da Frau Hornberger mit dem Begriff des Kunstkanons und inwiefern das Erbe des Kunstkanons. Und wenn man sich dann dieses Erbe anschaut, kann man halt erkennen, okay, seit den 1960er Jahren wird neben dieser klassischen abendländischen Kunstmusik auch populäre Musik einbetrachtet, aber eher in informellen Lernformen und häufig auch nur so als eine Hinführung zur Kunstmusik selber. Also wird da in ihrem Eigenwert gemindert. Genau, und diese Orientierung an der Kunstmusik ist halt einfach noch verankert und deswegen ist es wichtig, das zu reflektieren und daran dann auch zu arbeiten.
Jetzt ist ja schon angeklungen, dass Kultur auch immer etwas mit Macht und mit Anerkennung zu tun hat. Darüber möchte ich auch gleich mit Frau Hornberger nochmal sprechen. Denn daraus ergeben sich ja schon Konsequenzen für den Unterricht. Und Frau Hornberger schlägt da etwas vor, das nennt sie die Politik des Vergnügens. Die folgt dem Ziel, ein anerkennungsorientiertes Setting zu entwerfen. Das heißt, man muss dann Musik als Teil der Identität begreifen und auch erkennen, dass Abwertung von Musiken große negative Auswirkungen haben kann, und zwar auch auf die Hörenden. Das bedeutet, man gibt als Lehrkraft dann Deutungshoheit ab und beschäftigt sich eben mit Musiken, die die Lernenden interessieren und die sie auch berühren. Das heißt, die eigene Musikrezeption oder auch das Genießen und das Vergnügen an Musik ist als Ziel ausreichend. Und jetzt freue ich mich, dass ich mit Frau Hornberger sprechen kann, um auf bestimmte Sachen nochmal genauer einzugehen. Wir stellen Ihnen gleich ein paar kurze Fragen und Sie antworten ganz kurz, ganz spontan und entscheiden sich für eine der Sachen, die wir gleich vorstellen. Okay, Sie haben Ihre Dissertation über die Neue Deutsche Welle geschrieben, deshalb starten wir jetzt auch damit rein. Entscheiden Sie sich zwischen Peter Schilling oder Spider-Murphy-Gang?
Spider-Murphy-Gang.
Spider-Murphy-Gang oder Geiersturzflug?
Spider-Murphy-Gang.
Spider-Murphy-Gang oder Trio?
Trio.
Trio oder Nena?
Trio.
Trio oder Falco?
Nicht ganz einfach. Trio.
Trio, dann gewinnt Trio bei Ihnen. Das kann ich verstehen. Wir haben noch ein paar weitere kurze Fragen. Jetzt ein bisschen allgemeiner. Streaming oder Vinyl?
Vinyl.
Musik hören mit Kopfhörern oder auf Lautsprechern?
Lautsprecher.
Improvisieren oder nach Noten spielen?
Im besten Falle beides.
Sind Musikvideos wichtig oder sind sie egal?
Super wichtig.
Können Sie kurz erklären, wieso?
Weil Musikvideos als, wenn man so will, Träger des Star-Images überhaupt nicht mehr wegzudenken sind aus der Popmusikgeschichte seit den 80er Jahren.
Unterrichten mit Humor oder mit Ernst oder mit beidem?
Beides.
Finde ich auch.
Immer beides.
Sehr gut. Bevor ich Sie jetzt mit Fragen löchere, haben Sie einmal noch die Gelegenheit, sich einmal selbst vorzustellen, was Sie so machen, woran Sie forschen, was Ihre Schwerpunkte sind.
Also mein Name ist Barbara Hornberger. Ich habe in Hildesheim Kulturpädagogik studiert und mich früh auf populäre Kultur konzentriert, habe mich mit populärer Kultur viel beschäftigt. Und das ist auch mein Forschungsschwerpunkt im weiteren Sinne. Ich beschäftige mich mit jüngerer Kulturgeschichte, so ungefähr ab 1850. Ich beschäftige mich mit Popmusik ganz viel. Ich habe auch immer so ein bisschen Serien und Filme angeschaut. Und ich habe mich auch damit beschäftigt, wie diese Gegenstände eigentlich vernünftig zu didaktisieren sind oder wie man damit in didaktischen Kontexten gut arbeiten kann.
Unter anderem mit Popmusik haben Sie sich ja auch beschäftigt in dem Text, den wir gelesen haben. Den haben wir gerade schon zusammengefasst. Und ganz am Anfang beschreiben Sie da ja ein Problem, beziehungsweise Sie beschreiben eine Beobachtung, die Sie gemacht haben, dass der Musik oder der Wirkung von Musik so eine heilsversprechende Wirkung zugeschrieben wird. Und man vertraut einfach blind, dass das irgendwie funktioniert. Können Sie einmal in eigenen Worten beschreiben, was da für Probleme entstehen, wenn man das macht?
Ja, also das ist jetzt die Frage, wie viel Zeit haben Sie? Ich versuche das natürlich kurz zu machen. Also erstens ist das ein ziemlich undifferenzierter und vielleicht auch verklärender Blick auf jede Kultur. Also man kann, glaube ich, keine kulturelle Praxis und keine Kultur oder Kunst einfach so per se als Heilsbringer bezeichnen. Das ist schon deswegen absurd, weil Kultur und Kunst von jeder Diktatur immer auch benutzt wurde, instrumentalisiert wurde und so weiter. Das heißt, die ist natürlich nicht unschuldig per se, sondern sie ist ganz stark abhängig davon, in welchen Funktionen und Kontexten sie benutzt wird. Und ich finde, das wegzulassen nützt der Sache auch gar nicht, weil man dann ja sozusagen auch auf was ganz Spezifisches, was Musik ja auch hat, eigentlich nicht mehr richtig guckt, nämlich sie ist hochemotional, sie kann emotionalisieren, kann Gemeinschaften herstellen und all das kann sie für, sagen wir mal, Zwecke, die wir gut finden und für Zwecke, die wir nicht gut finden. Und man kann sich über Musik natürlich auch unfassbar streiten. Also die Musikgeschichte ist voll mit Rivalitäten, mit Streit, mit monströsen, jahrelangen, jahrzehntelangen Auseinandersetzungen. Das heißt, das ist natürlich kein Füllhorn, große Heilsversprechen, sondern das Heil muss man schon noch herstellen und die Musik ist einfach eine sehr schöne und auch sehr notwendige kulturelle Zutat dafür.
Und woran liegt das dann, dass sich das so durchsetzt, zumindest bei einigen Menschen, dass Musik eben diese Wirkung hat oder dass man so blind darauf vertraut? Woran liegt es, dass das so wirkmächtig ist, dieser Glauben oder dieses Vertrauen?
Also zum einen liegt das, glaube ich, daran, dass das eine sehr starke Vorstellung in der Kulturgeschichte ist. Also gerade weil Musik so stark emotionalisieren kann, hat man natürlich immer die Idee gehabt, dass sie auch vielleicht was transzendiert. Also zum Beispiel Glauben an Gott. Mhm. Ja, also da gibt es ja auch in der christlichen Geschichte den Streit, ist das jetzt schon sozusagen zu wenig singulär Gottes Wort und die Bibel oder ist das nicht ein super Transmitter, um die Leute sozusagen besonders zu erschüttern, besonders gläubig zu machen. Deswegen ist Kirchenmusik ja in ihrer Funktion auch so wichtig und hat so eine große Bedeutung in der Kompositionsgeschichte. Aber ganz besonders hat sich das nochmal ausformuliert, glaube ich, im 19. Jahrhundert mit dem Bürgertum, dass Musik auch tatsächlich genutzt hat, um sich selber als eine kulturell hochstehende neue Klasse zu etablieren. Also das hat auch was mit Macht zu tun, das hat auch was mit Deutungshoheit zu tun, die man gewinnen will. Also wenn man sich selber sozusagen als die Schicht darstellt oder als die neue Klasse darstellt, die kulturell besonders hochstehend ist und besonders gebildet, dann kommen natürlich genau solche Vorstellungen, sagen wir mal, sehr gelegen und sie werden dann auch ganz stark weiter benutzt und verfestigt. Und zugleich gab es im 19. Jahrhundert ja auch immer die Musik, die dann schlecht war oder verdorben oder die man nicht hören sollte. Ich erinnere an das berühmte Gebet einer Jungfrau, was so ein verfemtes Stück war. Das heißt, es ging immer schon auch in dieser ganzen Geschichte geht es ja auch immer um die richtige Musik. Also nicht um Musik als Ganzes, sondern gemeint sind ja auch immer bestimmte Musiken und andere sind auch nicht gemeint. Ne? Also Heavy Metal war lange nicht gemeint. Mhm. Damit Punk war nicht gemeint. Sexistischer oder Hip-Hop ist nicht gemeint, wenn man sagt, Musik verbindet alle und bringt nur das Schönste im Menschen hervor. Das heißt, es ist auch immer eine strategische Möglichkeit unter Musik, in Anführungsstrichen, nur die Musik zu labeln, die man selber gut findet. Und die andere zu exkludieren, das ist dann gar keine Musik mehr in diesem Gebilde. Und das finde ich auch ein Problem.
Was ich da total spannend fand, war, Sie haben eben geschrieben, das führt dazu, dass bestimmte Musikformen ausgegrenzt werden. Und nicht nur das, es führt auch dazu, dass die RezipientInnen dieser Musikform abgewertet werden. Also es springt sogar über in dieses Menschliche. Wie hängt das miteinander zusammen? Musik und die Leute, die sie hören.
Das ist nicht nur bei Musik so, das ist bei allen Kulturformen so. Mhm. Und das hat was damit zu tun, dass man so eine Kopplung gemacht hat, also ideologisch, wenn man so will, oder gedanklich, eine Kopplung gemacht hat zwischen dem Bildungsstand der Menschen, der Kultur, die sie hören, und ihrem Wert. Ja, also es gibt so einen berühmten Text von Simmel, wo er Menschen mit Bäumen vergleicht, die eben geschnitten werden müssen, die erzogen werden müssen. Ne? Also das sozusagen die Hinwendung zur Kultur und das sich als kulturelles Wesen erfinden, eben auch was mit Erziehung, mit Fleiß, mit Arbeit zu tun hat, auch mit Zurichtung zu tun hat. Und das ist ein Gedankenmodell, das haben wir schon ganz lange. Das kommt eben auch ein bisschen aus dem 19. Jahrhundert, weil wer diese falsche Kultur hört oder spielt oder gut findet, ja, der macht halt nicht so mit bei dieser Idee von, wir sind die bessere Klasse, wir sind die hochstehende Klasse und so weiter. Und das haben wir in ganz, ganz vielen Punkten, das haben wir ja auch bei solchen unsäglichen Worten wie Unterschichtenfernsehen oder sowas. Ne? Da steckt es ja schon mit drin, für wen ist denn wohl dieses Fernsehen? Mhm. Wer guckt denn sowas? Ja. Ne? Wer hört denn Schlager? Wer hört denn diesen Hip-Hop? Also Leute, die sozusagen das hören, stehen in Verdacht, dass ihnen etwas Falsches gefällt. Und was können das dann wohl für Leute sein, denen sowas Falsches gefällt? Also so ist sozusagen die Kaskade. Mhm. Und das hat ganz lange erstmal besonders populäre Stile getroffen und später dann innerhalb der populären Musik auch wieder bestimmte Spielarten von populärer Musik. Das würde niemand sagen über ambitionierten Jazz oder über Kraftwerk oder über, weiß ich nicht, Massive Attack, würde niemand sagen, naja, also das, also schwierig, ganz schwierig, wenn das jemand hört. Aber bei Schlager und Gangster-Rap halt schon.
Ja, das stimmt. Also so dieses Dogma, das hört man häufiger. Und ich finde, gerade weil es eben da auch darum geht, dass wirklich Personengruppen stigmatisiert werden, ist das ja ein Auftrag auch von Musikunterricht, da Aufklärungsarbeit zu leisten. Und Sie bringen ja da eine neue Perspektive ein, die Perspektive der Cultural Studies. Wie kann die denn die Ausbildung von zukünftigen Musiklehrkräften beeinflussen? Was können wir daraus vielleicht mitnehmen?
Also die Cultural Studies haben sich immer dafür interessiert, was Menschen eigentlich mit dieser Kultur machen. Mhm. Die haben sich nicht so sehr dafür interessiert, was jetzt sozusagen die Virtuosität daran ist oder ein Ranking zu machen, was kulturell hochstehender ist oder was nicht, sondern die Cultural Studies haben sich dafür interessiert, warum bestimmte Leute bestimmte Sachen gut finden und andere nicht. Warum bestimmte Sachen ausgewählt werden und andere nicht. Warum bestimmte Sachen populär werden und andere nicht. Das heißt, die haben sich für die Gründe der Rezipientinnen interessiert. Die haben die nicht bewertet, die Rezipientinnen oder die Gründe, sondern sie haben die erstmal angeguckt. Das ist ein Paradigmenwechsel, der, glaube ich, erstmal wichtig ist. Weil ich glaube, bevor man sagt, wir lehren populäre Kultur im Musikunterricht oder so, kann man ja auch erstmal sagen, ich nehme erstmal die kulturellen Bedürfnisse der Menschen, mit denen ich zu tun habe, ernst.
Ja.
Das wäre der allererste Schritt, mal neugierig zu sein, warum gefällt denen denn dieses oder jenes? Was ist dann das Spannende daran? Und von den Cultural Studies kann man eben lernen, dass Leute etwas aussuchen, weil es im Kontext ihrer eigenen Lebenserfahrung Sinn ergibt, weil sie Sinn produzieren können für sich. Und das muss nicht unbedingt der Sinn sein, der mir gefällt oder den ich schlüssig finde oder wo ich denke, wow, ja, genau meine Verständnis davon, sondern es kann erstmal ein Sinn sein, der diesen Leuten irgendeine Art von Bedeutung geben kann, wo die sagen, ja, jetzt verstehe ich meinen Liebeskummer besser oder ich verstehe meine soziale Situation besser oder ich verstehe die Konflikte mit meinen Eltern besser oder ich kann mein eigenes Unwohlsein besser formulieren, besser spüren. Dafür ist populäre Musik super. Und deswegen ist sie auch so lange generational gewesen. Also als Jugendkultur hat die deswegen so gut funktioniert, weil sie das kann, weil sie so bestimmte Unwohlseinphasen, so bestimmte Rebellionsmomente gut einfangen und übersetzen kann. Ich glaube, wenn ich das verstehe, dass diese Musik eine Funktion hat für andere Menschen, auch eine sehr individuelle, aber auch eine kollektive Funktion, dann kann ich mit viel mehr Achtung und viel mehr Respekt auf die Musik, aber auch auf diese Menschen schauen, die sie hören.
Ja, Sie haben es gerade selbst angesprochen, dass es da um einen Paradigmenwechsel geht oder einen Perspektivwechsel. Also die Leute wählen selber aus, was für sie wichtig ist, womit sie sich befassen wollen. Wenn ich das jetzt als Lehrkraft umsetzen möchte, was bedeutet dieser Perspektivwechsel denn konkret dafür, was ich jetzt im Unterricht behandeln will? Woran muss ich mich da orientieren?
Also das Erste und Basalste, bevor sozusagen diese Frage virulent wird, auf die ich gleich antworte, das Erste und Basalste ist, dass man sich so Aussagen wie, das mache ich nicht im Unterricht oder das darfst du nicht spielen, sparen sollte. Mhm. Weil man damit ganz schnell den Geschmack von jemandem abwertet. Und gerade wenn es Jugendliche sind, ist der Geschmack identitätsbildend und dann lehne ich auch diese Identität dieser Person ab und dann habe ich eigentlich schon verloren.
Ja.
So. Und das ist immer dann schwierig, wenn wir es zum Beispiel mit rechtsradikaler Musik oder so zu tun haben. Und da würde ich auch sagen, muss man vielleicht auch im Flock setzen. Aber wenn es nur darum geht, dass mir was nicht besonders gut gefällt, dann finde ich, ist das erstmal kein legitimer Vorgang. Und wenn ich jetzt überlege, was nehme ich in so eine Schule mit rein, dann gibt es so zwei Gedanken, die ich dazu habe. Nämlich das eine ist, nicht alles, was Jugendliche und was Kinder mögen, ist schulfähig. Mhm. Oder es sinnvoll im Unterricht zu behandeln. Denn das, was die in ihrer Freizeit machen, soll ja auch was anderes sein als Schule. Das heißt, ich nehme denen ja auch, wenn man so will, was weg, wenn ich deren Freizeit in den Unterricht integriere. Also diese ganze Lebensweltorientierung ist auf der einen Seite total positiv, aber auf der anderen Seite pfuscht ja dann die Schule auch die ganze Zeit in diese Lebenswelt rein. Und, ne, und das muss auch nicht immer ideal sein. Also da wäre das Erste, wo ich sagen würde, kann man mal genauer hingucken. Und das Zweite, wenn man deren Musik mit in die Schule nimmt oder in den Unterricht, dann hat man eine Verantwortung, nämlich die Verantwortung, dass man sie als Hörende dieser Musik mit Respekt behandelt. Also man sollte nicht, wie gesagt, rechtsradikale Musik oder sowas, würde ich sagen, ist vielleicht ein Grenzfall, das müsste man dann im Detail und sehr genau analysieren. Aber erstmal würde ich sagen, kann die Haltung nicht sein, ich rede dir das aus.
Ja.
Ja, ich rede dir jetzt den Hip-Hop aus. Ich rede dir jetzt den Heavy Metal aus. Erstens kommt man damit meistens nicht weit, weil das kennen die schon. Das sind Jugendliche meistens sehr beharrungsfähig. Und zweitens verliert man den Krieg meistens. Und zweitens, was ist das für eine Haltung?
Ja.
Warum soll ich denen was ausreden? Man kann aber, und das finde ich ist zielführender, in ein Gespräch darüber kommen, gerade wenn man selber irgendwas nicht mag, über diesen Austausch, was affiziert dich denn daran? Was ist denn das, was du daran so großartig findest? Was gefällt dir denn? Und manchmal kommt vielleicht raus, ja, mir gefällt der Beat oder mir gefällt der Sound oder ich finde den Typen cool oder der hat einen guten Flow. Mhm. Das ist manchmal vielleicht gar nicht der Gebrauch sexistischer Sprache. Der wird vielleicht sozusagen sogar weggehört. Ja? Und abgesehen davon muss man sagen, die 2/3 der Popmusik haben sexistische Sprache. Da ist der Gangster-Rap jetzt vielleicht besonders drastisch, aber auch wirklich keine Ausnahme.
Ja.
Ja? Also man muss sich nur mal die Rolling Stones angucken oder so. Da haben wir auch so das ein oder andere Beispiel, wo man denkt, geht heute vielleicht auch nicht mehr so ohne weiteres durch. Das heißt also erstmal zu fragen, was ist daran cool, was ist daran interessant, warum hörst du das gerne, was verbindest du damit? Und dem nachzugehen ist, glaube ich, spannender, als nur die eigenen Urteile in so einen Klassenraum zu stellen.
Ja.
So, weil dann stehen die da halt. So. Und man hat kein Gespräch geführt. Und über Musik kann man ja eigentlich immer ganz gut Gespräche führen, auch über andere Dinge. So, also das heißt, ich würde schon, wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die Klasse an. Wenn ich jetzt eine Klasse habe, bei der es schon, weiß ich nicht, Vorfälle mit Nazi-Parolen gab oder so, würde ich wahrscheinlich einfach nicht reingehen und sagen, jetzt bringt mal jeder die Musik mit und ich garantiere, dass sie behandelt wird. Aber wenn man sowas nicht hat, wenn man erstmal eine, sagen wir mal, unauffällige Klasse hat, kann das ja auch erstmal ein guter Move sein, zu sagen, also ich bringe was mit und ihr bringt was mit. Mhm. Und dann gucken wir mal, was mir gefällt und dann gucken wir, was euch gefällt. Und dann gucken wir, wo die Verbindung vielleicht dazwischen ist. Und dann hat man schon im Grunde Popmusikgeschichte in a nutshell im Unterricht.
Das ist ein total schöner Gegenentwurf, finde ich, zu diesem typischen Frontalunterricht, den man so direkt im Kopf hat. Also ich habe jetzt für mich das so verstanden, als Musiklehrkraft gehe ich hin, erstmal über den Weg, was gefällt euch nicht. Ich suche das Interesse und dann geht man erst in das Gespräch über die musikalischen Eigenschaften?
Ja, zum Beispiel.
Okay.
Und auch in das Gespräch darüber, wie hängen denn diese verschiedenen Sachen zusammen? Mhm. Ja, also gerade bei Hip-Hop zum Beispiel ist es ja so, dass man alleine über die benutzten Samples die halbe Musikgeschichte aufrollen kann.
Ja.
Also, wo kommt das her? Wo kommt dieser Drumbeat her? Wer hat den vorher benutzt? Wer hat den noch benutzt? In welchen Kontexten wurde der benutzt? Warum ist der damals berühmt gewesen oder nicht berühmt gewesen? Auf welche Musik wird da eigentlich rekurriert? Das ist ja auch nicht unspannend, dass gerade im Hip-Hop, finde ich jedenfalls immer, der ja so oft unter Verdacht steht und es ja auch in Teilen ist, sexistisch zu sein, homophob zu sein, frauenverachtend zu sein und so weiter, dass das eine Musik ist, die sich ganz viel auf Soul und Disco bezieht, musikalisch.
Ja.
Und mindestens Disco ist eine total queere, um nicht zu sagen, ist eine schwule Bewegung. Das heißt, man benutzt ja dieses Material. Und dann tun sich vielleicht noch mal ganz andere Hintergründe auf. Und ich glaube, dass zwei Sachen damit zu gewinnen sind. Erstens ein Verständnis dafür, dass Kultur generell immer gesättigt ist von ihrer eigenen Tradition. Auch dann, wenn sie innovativ ist, auch dann, wenn sie neu ist. Und das zweitens hat man eben eine Möglichkeit, so ein kulturgeschichtliches, aber auch breites Denken zu Kultur zu etablieren. Also Schülerinnen und Schüler haben eine Chance zu begreifen, dass das, was sie da hören, mehr ist als nur Sound zu ihrer Busfahrt.
Ja.
Ja? Dass da eine Kultur drin steckt, dass da Bedeutungen drin stecken und dass das bei jeder Kultur so ist.
Sie hatten gerade gesagt, Kultur ist immer gesättigt von ihrer eigenen Tradition. Können Sie noch mal erklären, was genau Sie damit meinen? Wie hängen Kultur und Tradition zusammen?
Naja, wir erfinden ja die Dinge im Regelfall nicht ganz neu. Ja? Mhm. Also in der Musik ist das besonders auffällig, weil wir dann doch einen relativ begrenzten Vorrat an Tönen haben.
Ja.
Wir verwenden in unterschiedlichen Kombinationen, aber es sind doch im Wesentlichen immer die gleichen Töne. Und es gibt auch so Standards in Harmonie- und Tonabfolgen, das wissen wir auch. Und wir haben Vorstellungen davon, wie etwas harmonisch klingt oder traurig klingt oder fröhlich klingt. Wir haben eine Idee davon, was ein tanzbarer Rhythmus ist und was kein tanzbarer Rhythmus ist. Das ist auch regional, kulturell ein bisschen unterschiedlich. Afrikanische Musik ist ein bisschen anders als asiatische Musik oder Musik vom Balkan und so. Aber im Wesentlichen haben wir schon gerade in dieser sozusagen westlich-globalen Musik geteilte Vorstellungen davon, wie Musik funktioniert, wie ein Song funktioniert. Das heißt, jeder Song, der geschrieben wird, weil wir alle dieselbe Hörerfahrung haben im Wesentlichen. Die meisten wachsen ja dann doch nicht in einem Laborglas auf. Mhm. Weil wir alle diese Hörerfahrung haben, ist die ja bereits als Wissen vorhanden, wenn komponiert oder wenn Musik gemacht wird. Das heißt, auch wenn was Neues erfunden wird, ist das gespeist aus einer Vorstellung davon, wie Musik ist, was Musik ist. Und dann kann ich mich dazu positiv oder negativ verhalten. Ich kann sagen, ich mache es entweder ganz genau so oder ich mache es ein bisschen so oder ich mache es ganz anders. Aber ich gehe in eine Auseinandersetzung mit Tradition, weil das gar nicht anders geht. Und das ist auch bei Traditionsbrüchen so. Ne? Weil im Bruch muss ich mich ja abgrenzen von etwas. Und selbst der Bruch ist also sozusagen ein Verweis auf die Tradition. Das geht, wenn man so will, nicht anders.
Das heißt, es ist gar nicht möglich, sich von diesen Traditionen so richtig zu trennen. Jeder Bruch steht immer in Relation zu dem, was wir schon gekannt haben von vorher.
Genau.
Okay, weil das wäre meine nächste Frage gewesen. Was Sie gerade beschrieben haben, sind ja schon herkunftsabhängige Traditionslinien. Also wie wir Musik notieren, was für Harmonieabfolgen wir kennen, was sich für uns geläufig anhört, was sich vielleicht nicht so geläufig anhört. Wie können wir das denn dann überhaupt durchbrechen oder wie kann ich das an die Schüler herantragen, dass es noch was anderes gibt? Auf welche Weise kann ich das denn wertschätzend machen, wenn das erstmal noch keinen Bezug zu den Traditionslinien hat, die sie kennen, zu der Musik, die sie vielleicht hören? Wie kann ich das umsetzen?
Ja, der erste Punkt ist ja ist ja sozusagen sogar umgekehrt. Also ich kann mir Schulklassen vorstellen, wo der Bruch eher in der Musik liegt, die im Lehrplan vorgeschlagen wird, weil da vielleicht so viele migrantische Kinder sitzen, dass die eher denken, was soll denn dieser Brahms? Verstehe ich nicht, was macht der da? Ja? Also, ja. So. Insofern ist immer die Frage, wessen Tradition hier eigentlich dominant ist und wer eigentlich der Fremdkörper oder das Störende ist. Aber nehmen wir mal an, wir haben eine Klasse mit ein bisschen Migrationsanteil. Und man möchte denen eine Idee davon geben, dass westliche Musik nicht die einzige Musik auf der Welt ist. So. Dann kann man als erstes, glaube ich, mal gut mit Staunen und Verdutztsein arbeiten. Also je nach Alter kann ich mir zum Beispiel schon vorstellen, dass man Jugendliche mal sozusagen auf die Jagd schickt und sagt, bring mal was mit, was dich extrem irritiert, klanglich. Such mal was. So. Und vielleicht ist das dann gar nicht die sogenannte Weltmusik, vielleicht bringen die neue Musik mit, vielleicht bringen die irgendein merkwürdiges Sample mit. Aber man hat erstmal das Muster und den Grundzustand, den ich eben am interessantesten finde, den der Irritation. Also ich kann damit nicht sofort was anfangen, ich kann es nicht sofort identifizieren. Ich merke, das ist ein Sound, das ist ein Klang, das ist ein Stück. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert. Und ich kann mit dieser Irritation umgehen. Und das ist ja das Interessante. Vielleicht sind die Leute unterschiedlich irritiert. Ja, also vielleicht sind die einen irritiert von Tempo und die anderen irritiert von der Harmonik. Und dann kann man darüber erstmal reden, was ist eine Irritation? Dann kann man vielleicht selber was dabei haben, wo man sagt, okay, ich weiß jetzt etwas über den kulturellen Hintergrund eines Stücks. Dann kann man mal so auffächern, in welchen Kontexten wird das Stück vielleicht in seinem Ursprungszusammenhang benutzt. Ist das ein rituelles Stück? Ist das ein Alltagsgesang? Mhm. Dann kann man gucken, auch wieder, ne, manchmal haben ja so Stücke Wanderungsbewegungen. Wo kommt das her? Wo kommt was Ähnliches vor? Es gibt ein sehr schönes Video von Adam Neely, wo er vergleicht Wiegenlieder, europäische Kunstwiegenlieder mit indischen Gesängen und dann feststellt, die machen ganz ähnliche Glissandi, aber die haben eine andere Bedeutung. Sie heißen auch anders, sie werden anders genannt. Und ich glaube, dass der Zugang vielversprechend ist, weil man erstmal mit der Irritation nicht in die Abwehr gehen muss, sondern in die Neugier geht.
Ja.
Und das ist das, was wir kennt, vertrauter ist, das ist ja klar. Uns ist ja auch die eigene Sprache vertrauter. Also das ist, finde ich, auch nicht problematisch, das ist normal. Und ich finde, man muss auch nicht Leute beschuldigen oder so, weil sie das, was sie kennen, bequemer finden, vertrauter finden, natürlicher finden, schöner finden, einfacher finden.
Überhaupt nicht. Ich finde, das kann sogar eine große Chance sein. Also ich bin selber bilingual aufgewachsen und ich weiß noch, dass es einmal vorgekommen ist, dass ich selber dann ein türkisches Stück mitgebracht habe in den Unterricht. Und das war eine richtig schöne Erfahrung. Das ist leider nur einmal passiert, aber es ist passiert und das war wirklich einfach wertschätzend. Und ich finde, das ist auch das, was ich bei Ihnen raushöre. Also über Irritation gehen, was kennen wir nicht, oder darüber gehen, was wir kennen, was wir mögen. Und eben also Multikulturalität oder Bilingualität als Chance begreifen. Ich finde, das steckt auch total drin in diesem Ansatz, dass man eben mit der Lerngruppe arbeitet, damit arbeitet, was man da vorliegen hat.
Ja, ich kann mir auch keine einzige Situation denken, in der man Erfolg hat, wenn man gegen eine Lerngruppe arbeitet. Also das ist einfach keine gute Idee. Und ne, wir lernen in Beziehungen und das Beste, was man tun kann, ist eine gute Beziehung zu Personen arbeiten, aufzubauen, mit denen man arbeiten möchte.
Ja.
Und dafür muss ich eine Neugier entwickeln, dafür, wer diese Personen sind. Und Kultur gehört zu diesen Personen. Und wenn man sich gemeinsam über einen Gegenstand beugt und sagt, ich verstehe es auch nicht, verstehst du es, dann hat man etwas Geteiltes. Und in diesem Geteilten hat man im besten Falle auch eine Beziehung.
Ja. Apropos gegen die Lerngruppe arbeiten. Sie hatten gerade ein Beispiel, das ich ganz witzig fand. Nämlich haben Sie gesagt, wenn man mal ganz objektiv drauf schaut, dass klassische Musik ja auch manchmal wie ein Fremdkörper wirken kann. Also nicht jeder wird mit sowas sozialisiert, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und Sie hatten gesagt, was macht dieser Brahms hier? Das fand ich ganz lustig. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wie legitimieren wir das denn? Wenn jetzt im Kernlehrplan sowas steht, wie trage ich das an eine Lerngruppe heran? Wie mache ich das?
Also erstmal ist es legitim, weil es eben im Kernlehrplan steht und das legitimieren dann andere Leute als die, die es durchführen müssen. Ne? Das ist halt so. Ja, ich finde, es ist auch eine Legitimation, einfach weil es ein wesentlicher Teil westlicher Musikkultur ist und wir uns ja hier in einem westlichen Land befinden. Und natürlich spielt das eine wesentliche Rolle. Ich finde, das kann man gut vertreten, muss man auch vertreten. Die Frage ist, wie dominant darf diese Musik oder soll diese Musik sein? So, das ist ja vielleicht eher die Frage. Nun steht es drin, jetzt hat man also, weiß ich nicht, irgendeinen Brahms, irgendeinen Mozart, irgendeinen Bach. Mhm. Und dann ist tatsächlich, das könnte man ja als erstes tatsächlich mal fragen, wer kennt's? Mhm. Ja, und zwar nicht im Sinne von, wer ist gut und wer hat das tolle Elternhaus, sondern so irgendwie sowas in der Art schon mal gehört.
Okay.
Ja, und zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass in einer, das müssten jetzt etwas ältere sein und das ist vielleicht auch nicht ganz der richtige Verweis. Ich sage Ihnen jetzt trotzdem mal, ich kann mir vorstellen, dass heute, wenn ich heute 17-, 18-Jährige befrage, ob sie den Sound schon mal gehört haben von der Sinfonie, dann werden sie eher über Filmmusik oder über Bridgerton kommen, als über, ich habe ein Abo in der Philharmonie.
Aber das ist nicht schlimm, oder? Also
nein, aber also, ich habe ja einen Anknüpfungspunkt.
Ja.
Ja? Ja. Ich habe sofort was, worüber ich reden kann. Ah, okay. Bridgerton, warum? Ah, das ist aber ein anderes Musikmaterial. Wie klingt denn das? Was sind denn da für Instrumente beteiligt? So, ne? Also man kann ja sozusagen auch über diesen Anknüpfungspunkt ins Gespräch kommen. Man kann auch, also gerade Filmmusik hat über den Sound so viel klassische Elemente, dass das, glaube ich, so ein Door-Opener ist. Ich bin ja sonst nicht so für diese, man benutzt Sachen nur, damit man woanders hinkommt. Aber das würde ich hier auch nicht so sehen, sondern man ist ja wieder in dieser Tradition. Also Filmmusik ist ja auch wieder ein Weiterschreiben bestimmter Klangtraditionen, weil wir damit natürlich was Bestimmtes verbinden. Eine bestimmte musikalische Abstraktion, aber auch eine bestimmte musikalische Emotionalität. Das würde ich, glaube ich, zum Ausgangspunkt nehmen, um dann zu sagen, okay, wo kommt denn das her? Warum sind wir denn in der Lage, sozusagen Abenteuer oder Verlust oder sonst irgendetwas in einer bestimmten Filmmusik zu denken oder zu fühlen. Und dann kann man eben ein passendes oder das vorgeschlagene Musikstück nehmen und sagen, ah, da haben wir das auch, da haben wir das an der Stelle. Und kann sozusagen, glaube ich, einen Zugang eröffnen, weil es ist ja oft eine Frage des Zugangs. Also letztlich geht es ja immer darum, diesen Kindern, diesen Jugendlichen einen Zugang zu einem musikalischen Reichtum zu eröffnen. Und da gehört Klassik eben mit dazu. Die sitzen sozusagen auch mit am Tisch. Ja, und es wäre schade, wenn der Musikunterricht das nicht leisten könnte. Aber man muss eben gucken, wenn etwas so lange her ist, wenn so etwas nicht mehr in Elternhäusern selbstverständlich ist, wie kriege ich den Zugang organisiert?
Ja.
Und einfach nur zu sagen, ihr hört das jetzt, ist nicht überzeugend.
Nee, das stimmt. Also die Aufgabe des Musikunterrichts ist es eben nicht, Musikrichtungen, Genres, Gattungen, Epochen gegeneinander aufzuwiegen, sondern alles zu bündeln möglichst, einen Einblick zu geben in das Spektrum, das es gibt und auf dem Weg das mitzunehmen, was von der Lerngruppe kommt?
Das wäre jetzt meine Philosophie. Das ist natürlich, ich glaube, es ist nicht ganz die Philosophie, ist nicht ganz die Philosophie des Kultusministeriums wahrscheinlich. Und es gibt bestimmt auch Kollegen, die da widersprechen würden. Und ich würde auch sagen, in einem Leistungskurs sind wir noch mal an einem anderen Punkt. Da haben sich Menschen dafür entschieden. Und da geht es dann schon auch manchmal einfach darum, bestimmte Dinge mal gehört zu haben und bestimmte Dinge einfach aktiv als Wissen zur Verfügung zu haben. Aber in so einem ganz normalen, basalen Musikunterricht, in normalen Schulen, nicht Musikgymnasium oder sonst irgendwas, würde ich schon sagen, muss es erstmal darum gehen, Leuten überhaupt Zugänge zur Vielfalt dieser Kunst zu eröffnen, sie zu informierteren Hörern und Hörerinnen zu machen, dass sie vielleicht mehr hören, weil sie ein zweites Mal hinhören, dass sie vielleicht Sachen benennen können, dass sie nicht nur sagen, groovt, sondern dass sie vielleicht sogar sagen können, das ist eben ein Four-to-the-Floor-Beat. So, dass sie so ein paar Sachen, die sie sowieso wahrnehmen, weil ich glaube, die meisten Menschen nehmen viel mehr in der Musik wahr, als sie benennen können.
Ja.
Dass sie dafür Wörter haben, so wie wir das in allem anderen Unterricht doch auch machen. Ja? Also wir sagen doch auch, wir wollen, dass im Biologieunterricht Kinder vielleicht 5 oder 6 verschiedene Bäume unterscheiden können. Warum sollen sie nicht 5 oder 6 verschiedene Instrumente unterscheiden können? Ne? Das ist ja erstmal ein vernünftiger Zugang. Ja. Aber es geht auch darum, die Musik überhaupt eben als Kunst aufzubereiten, sage ich jetzt mal, auch für Leute, die das vielleicht vom Elternhaus nicht bekommen.
Sie haben gerade schon das Kultusministerium erwähnt. Ich möchte da jetzt gar nicht so konkret reingehen, aber ich will es auch nicht einfach überhören.
Ich wusste, das war ein strategischer Fehler.
Ja, ja. Ich kann es nicht einfach, ich kann nicht drüber hinweggehen. Sie haben nämlich auch in dem Text drüber geschrieben, dass ein Teil des Problems auch darin liegt, wie Musik institutionalisiert wird, beziehungsweise in welcher Form das gerade vorliegt. Ich gebe Ihnen einfach die Gelegenheit, dass Sie vielleicht selbst erklären, was da das Problem sein könnte, wie das gerade ausgestaltet ist und was es da vielleicht für Verbesserungsmöglichkeiten oder Spielraum noch gibt.
Naja, das ist ein bisschen der Kampf zwischen der Freiheit von Lehrkräften, ihren Musikunterricht individuell an den Klassen auszurichten, mit denen sie es zu tun haben, und kernkurricular und eben am Ende vielleicht sogar wie Abiturthemen. Ne? Und die Institutionen sind immer, muss man sagen, vergleichsweise träge Gebilde. Ja, weil sie so die Tendenz haben zu wachsen und groß zu werden und sich in dieser Größe dann in erster Linie mit sich sozusagen bei sich zu bleiben und mit sich selbst zu beschäftigen. Also Institutionen sind keine fluiden, schnellen, agilen Kräfte. Und das führt eben dazu, dass Institutionen sehr oft an dem festhalten, was das Bewährte ist und was man schon immer gemacht hat, und so einen Kanon zu formulieren, was man eben können muss, was man eben wissen muss. Und das, was ich jetzt gerade vorhin ausgeführt habe, ist ja nicht gut in sowas wie Curricula zu packen. Da geht es ja mehr um Haltungen und nicht so sehr um Themen. Ja? Und Haltungen sind nicht curriculumsfähig. Das heißt, ich kann nicht in so ein Curriculum, in so ein Kerncurriculum schreiben, Abiturthema ist, dass die Lehrkraft mit ihrer Klasse ein gutes Verhältnis hat und toll über Musik reden kann. Das ist kein Thema. Ne? Das ist auch nicht bewertbar. Ja. Das kriege ich nicht in ein Abiturzeugnis. So funktioniert das nicht. Und hier beißen sich, wenn man so will, Vorstellungen davon, wie ich denke, dass Musikunterricht optimal aussehen sollte, mit einer institutionellen Anforderung an Schulbildung, die halt formalisiert ist. So eine einzelne Lehrkraft kann im besten Falle sozusagen versuchen, diese beiden Anspruchsfelder zusammenzubringen. Insbesondere, wenn es jetzt eben nicht um Abitur geht, glaube ich, dass gerade künstlerischer Unterricht, ob das nun Theater oder Musik oder bildende Kunst oder was auch immer ist, mehr davon profitieren würde, wenn man den Lehrkräften, die das unterrichten, was zutraut, und zwar auch Entscheidungen darüber, was sie glauben, was in ihrer Klasse sinnvollerweise behandelt werden kann, in bestimmten Altersklassen, in bestimmten soziografisch aufgestellten Gruppen und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Entscheidung. Ich vermute aber, dass das nie passieren wird. Ja? Also, dass man einfach sagt, das ist ein Unterricht, in dem können Dinge passieren, die im anderen Unterricht schwieriger sind. Mhm. Also zum Beispiel Verhandlungen von Identität, ja, über Kulturen, über Kunst, ja, und Musik. Und dafür sollten wir den Raum lassen. Dafür brauche ich aber ein sehr gut ausgebildetes Personal. Dafür brauche ich ein Vertrauen in die Lehrkräfte. Dafür brauche ich im schlimmsten Fall, wenn es schief geht, auch eine Auffangstruktur. Ja? Also man muss nicht naiv sein. Es gibt auch Lehrkräfte, die sowas ausnutzen könnten. Dann brauche ich eine Möglichkeit, das auch aufzufangen und zu regulieren. Das ist ein hoher Anspruch, und ich weiß nicht, ob die Schule in dem Zustand, wie sie im Moment ist, sowas gut leisten könnte. Aber man darf ja auch mal ein bisschen utopisch werden.
Ja, das darf man sicherlich. Ich finde total spannend, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben gesagt, im Musikunterricht wird Identität verhandelt. Also so deutlich hört man das nicht oft. Aber ich finde, Sie haben total recht. Also im Musikunterricht befasst man sich mit Dingen, die so nah an unserer eigenen Identität liegen. Darüber haben wir ja ganz am Anfang gesprochen. Ich finde, darin liegt auch eine große Chance und auch eine, ich will nicht sagen Sonderstellung, aber schon eine besondere Stellung des Musikunterrichts und auch eine besondere Herausforderung, finde ich, an die Lehrkräfte. Ja, ich würde sagen, wir sind auch fast schon am Ende unseres Gesprächs. Wir haben uns zum Abschluss aber noch ein paar Sachen überlegt. Wir oder ich sage den Satzanfang und Sie vervollständigen. Und so können wir dann einfach alles bündeln, was für Sie wichtig ist. Guter Musikunterricht sollte
Vergnügen an Musik vermehren und neue Musik eröffnen.
Im Lehramtsstudium brauchen wir mehr
Nachdenken über Haltungen.
Dass Musik schlau, sozial und gesund macht, ist
ein schönes Märchen.
Wahre Anerkennung der SchülerInnen ist für mich
ein Schlüssel zu gutem Unterricht.
Kultur ist keine Sammlung großer Meisterwerke, sondern
eine aktive Sinnproduktion bei jeder Kultur, die man rezipiert oder macht.
Und zuletzt, ich wünsche mir für die Zukunft der Musikpädagogik,
dass ganz viele kluge, engagierte, begeisterte Menschen sich dieses Fachs annehmen und der Musikunterricht in Schulen besser, vielfältiger, reichhaltiger und schöner wird.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen fürs Gespräch, Frau Hornberger.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war die 93. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ella Özdemir, Nils Wellmann und Barbara Hornberger für diese wirklich inspirierende Podcast-Folge. Wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen in deiner Podcast-App oder auf dem Blog mehralstöne.podigy.io. Die nächste Folge wird wieder in etwa einem Monat erscheinen und es bleibt spannend, wer dann mein Gast sein wird. Ich bin mit mehreren Münsteraner Musikern im Gespräch, die einiges über das Musikmachen zu erzählen haben. Vielleicht geht es um Blues, vielleicht um Jazz. Wir werden sehen. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Frühling und wie immer viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.